Phon. O-Ton, der phoniatische Wissenspodcast zum Mitnehmen.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen in unserem Phon O-Ton. Heute hören wir etwas über eine seltene Erkrankung der Kehlkopfmuskulatur bzw. deren neuronale Steuerung, die spasmodische Dysphonie. Die spasmodische Dysphonie gehört als fokale Dystonie zu den neurologischen Erkrankungen. Früher nannte man die Erkrankung auch Sprechkrampf oder laryngiale Dystonie. Hierbei kommt es zu unkontrollierten, krampfartigen Anspannungen der Kehlkopfmuskulatur. Grund ist eine Störung der Regulation der unbewussten Motorik im zentralen Nervensystem. Unterschieden werden zwei Typen sowie eine Mischform aus beiden Typen. Beim Adduktortyp sind Nerven und Muskeln, die für den Stimmlippenschluss zuständig sind, betroffen. Dies ist die häufigste Form. Der Abduktortyp ist seltener zu finden. Hier sind Nerven und Muskeln der Stimmlippenöffnung betroffen. Charakteristisch für den häufigeren Adduktortyp ist die stark gepresste und gespannte Stimme. Grund ist der bei der Stimmgebung unkontrolliert einschießende, plötzliche und krampfartige Stimmlippenschluss, der die Stimme unterbricht. Beim Abduktortyp werden die Stimmlippen während der Stimmgebung unkontrolliert geöffnet. Ein abgehackter und behauchter Stimmklang entsteht. Die Mischform kann die Stimmgebung in beiden Richtungen zu unterschiedlichen Zeitpunkten beeinflussen. Zur Diagnostik gehört eine phoniatrische Untersuchung mit Laryngoskopie und Stroboskopie, eine Stimmbeurteilung und gegebenenfalls auch eine Stimmfeldmessung. Bei einer Erstdiagnose einer spasmodischen Dysphonie muss immer auch eine neurologische Untersuchung inklusive Kernspintomographie mit der Frage nach einer generalisierten Dystonie erfolgen. Außerdem sind eine psychologische Evaluation und gegebenenfalls auch eine genetische Diagnostik sinnvoll. Die spasmodische Dysphonie wird in der Literatur mit einer Prävalenz von 1 zu 1 Million angegeben. Man nimmt aber an, dass die Dunkelziffer um einiges höher ist. Bei vielen Patienten liegt eine positive Familienanamnese vor. Das bedeutet, in der Familie gibt es weitere Menschen mit fokalen Dystonien. Ich darf nun eine Patientin begrüßen, die von einer spasmodischen Dysphonie vom Adduktortyp betroffen ist. Herzlich willkommen. Wann haben Sie das erste Mal bemerkt, dass mit Ihrer Stimme etwas nicht stimmt?
Schwer zu sagen. Also mein Umfeld hat mich darauf hingewiesen. Ich habe es sehr lange ignoriert.
Wie lange hat es dann gedauert, bis Sie wussten, was für eine Erkrankung Sie haben?
Sehr lang. Also ich war im November 2018 das erste Mal beim HNO-Arzt, der das komplett auf die Psyche geschoben hat. Und also eindeutige Diagnose kam erst von Ihnen.
Wir haben dann die Diagnose stellen können und Sie haben dann eine Behandlung bekommen mit einer Injektion mit Botulinumtoxin. Wie ging es Ihnen dann nach der ersten Injektion, als sich die Wirkung zeigte?
Es war ein Highlight, unbeschreiblich. Also ich habe ja einen kleinen Sohn und mit ihm wieder flüssig sprechen zu können, war also wirklich ein Geschenk.
Jetzt haben wir die letzte Injektion im Januar gemacht. Bei Ihnen hält es immer so ein Vierteljahr. Sie in vierteljährlichen Abständen plus minus zu uns kommen und wir die Injektion durchführen. Wie empfinden Sie Ihre Stimme heute?
Also heute sogar gut. Also muss ich wirklich sagen, ich muss zwar pressen, aber ich verkrampfe nicht mehr völlig.
Ja.
Es gibt ja auch die Momente, wo ich wirklich komplett mich durchstottern muss.
Wie reagiert dann Ihr Umfeld?
Freundlich. Also ich habe unglaublich viele Empfehlungen gegen Heiserkeit. Also ich könnte ein Buch über Erkältungshausmittel schreiben. meine Kollegen in der Arbeit sind informiert und die, die ich neu kennenlerne, also egal ob beruflich oder privat, sind sehr verständnisvoll.
Das freut mich.
Ich verstecke mich da aber auch nicht.
Wenn Sie jetzt heute so sprechen, es ist für mich, wir sehen uns ja, wir hören uns alle Vierteljahre, für mich heute durchaus im schlechteren Bereich. Also ich kenne, wie Ihre Stimme nach Injektion ist. Ich sehe aber auch, dass Sie sehr angestrengt sprechen, dass die Halsmuskulatur ganz viel mitarbeitet. Spüren Sie das?
Ja.
Erschöpft das im Alltag?
Ja.
Was machen Sie, wenn Sie merken, ich kann nicht mehr?
Ich kann mir kaum Auszeiten erlauben. Also mein Kind ist gerade in der Warum-Phase. Und wenn ich dann das 10. Mal das Gleiche erklären muss, merke ich schon, dass die innerliche Geduldsschnur extrem kurz ist. Und ich versuche mich dann einfach zurückzunehmen oder auch mal zu entziehen.
Haben Sie dann eine gewisse Vorfreude auf die Injektion heute?
Ja.
Wie erleben Sie die Injektion? Ist das belastend für Sie?
Also Zahnarztbesuch ist schlimmer.
Es sind etwa 3 bis 5 Minuten, wo wir in lokaler Betäubung durch den Mund hindurch, häufig mit einem Endoskop in der Nase, da stehen eine Menge Menschen um Sie drumherum. Können Sie das ausblenden?
Ja.
Welche Freiheiten bekommen Sie zurück, wenn die Injektion wirkt?
Telefonieren mit der besten Freundin. Generell verbesserte Kommunikation. Ich kann meinem Kind gute Nachtgeschichten vorlesen und muss sie nicht flüstern. In der Arbeit tue ich mir auch wesentlich leichter. Also ich merke schon, ich vermeide Telefonate. Bei uns läuft ja auch alles über Skype momentan. Also und in dem Moment, wo die Stimme freier ist, werde ich auch wieder freier. Die Kollegen haben das letzte Mal gelacht im Januar, weil ich nach dieser Spritze völlig aufgeblüht bin und nur mit irgendwelchen Anglizismen um mich geschmissen habe. Die kennen mich so nicht. Also.
Dann würde ich sagen, auf geht's und schreiten wir zur Injektion und ich freue mich, wenn wir uns dann in 2 bis 3 Wochen hier im Fohn O-Ton wieder treffen und plaudern können.
Sehr schön, ich mich
auch. Vielen Dank soweit.
Dankeschön.
Heute haben wir zu diesem Thema nicht nur eine Patientin eingeladen, sondern auch eine Expertin, Frau Professor Schehater Dieler. Sie hat sich in den letzten Jahrzehnten mit der Erkrankung und der Therapie als Phoniaterin intensiv beschäftigt und hat viele Patienten mit einer spasmodischen Dysphonie behandelt. Herzlich willkommen.
Dankeschön.
In der Medizin spricht man bei besonders typischen und charakteristischen Befunden von einer sogenannten Blickdiagnose. Ist es bei der spasmodischen Dysphonie eine Hördiagnose?
Ja, auf jeden Fall. Es ist häufig, dass die einzige auffällige Befunde bei der Patientin sind die Stimmbefunde. Das heißt, man kann ja eine Laryngoskopie machen und dann sieht man dann ganz normale Beweglichkeit und ganz normale Befunde, auch bei der Stroboskopie. Aber bei den Patienten, bei der Stimmgebung der Patient kann man sofort das hören, sodass man manchmal spricht von einer Telefondiagnose.
Das bedeutet also, dass man schon an den ersten gesprochenen Sätzen feststellen kann, was für ein Typ der Dysphonie vorliegt?
Meistens, vor allem wenn es um eine reine adduktorische oder abduktorische Dystonie handelt. Nur es gibt natürlich die Fälle mit einer gemischten Dystonie, wo das dann ein bisschen schwierig wird. Oder auch bei Vorhandensein von anderen fokalen Dystonien, wie in den Mundbereich, im orofacialen Bereich.
Bei der abduktorischen spasmodischen Dysphonie und der adduktorischen spasmodischen Dysphonie ist ja das Verkrampfungsmuster, das Bewegungsmuster des Kehlkopfes unterschiedlich. Also einmal während des Sprechens weit auf oder während des Sprechens verkrampft zu.
Genau.
Was ist dann der Unterschied zu einem Stimmlippentremor?
Also der Unterschied zum Stimmlippentremor ist, dass die Dystonie kommt irregelmäßig. Das heißt, wenn ich der Patient einen Text lesen lasse oder zählen lasse, dann kann es bei manchen Passagen sehr schön flüssig gehen und bei manchen Passagen sehr verkrampft gehen. Bei einem Tremor ist das ein kontinuierlicher Zustand und man kann schon sagen, das ist ein rhythmischer.
Was gibt es bei der spasmodischen Dysphonie für therapeutische Möglichkeiten?
Zur Behandlung der Dystonie selber, wenn das eine lokalisierte fokale Dystonie ist, der Botulinumtoxin-Injektion der Behandlung der Wahl. Bei manchen Fällen, wo man zum Beispiel die Botulinumtoxin nicht verwenden darf oder wenn mehrere sehr schwere fokale Dystonien vorhanden sind, kommen andere Therapienmethoden in Frage, wie zum Beispiel systemische Anticholinergika oder sogar Tiefenhirnstimulation.
Das heißt, auch hier sind wir, wie häufig, in einem Bereich, wo wir interdisziplinär arbeiten müssen. Also der Neurologe muss mit im Boot sein.
Eigentlich muss ich sagen, wenn du jetzt auf diese interdisziplinäre Arbeit, weil das ist schon wichtig, auch wenn wir Botulinumtoxin verwenden, weil wenn der Patient zum Beispiel Kehlkopfdystonie und Schreibkrampf hat oder Blepharospasmus hat, dann muss man koordinieren mit den anderen therapierenden Einrichtungen, um zu sehen, wann wird der Botulinumtoxin eingespritzt, weil wir dürfen einfach nicht durcheinander die Dosis verabreichen. Ja.
Weil sonst das Risiko zu hoch ist, dass der Patient Antikörper bildet und
genau,
die Wirkung ausbleibt.
Ja.
Wie orientiert man sich dann bei der ersten Injektion? Welche Dosis ist empfohlen?
Man fängt in der Regel mit einer geringeren Dosis. In unserem Patientengut haben wir dann meistens angefangen mit 3 bis 5 Einheiten. Und dann sieht man, wie der Reaktion der Muskel, wie der Patient das gut toleriert. Es ist immer ein Kompromiss zwischen zunächst eine schwache Stimme und der Dauer der Wirkung.
Sind wir dann da, wenn wir über Wirkung, behauchte Stimme, Schluckstörung sprechen, sind wir dann da auch schon in dem Bereich, wo wir von Nebenwirkungen sprechen?
Genau.
Was sind Nebenwirkungen, wenn man zu viel Botulinumtoxin injiziert hat?
Nebenwirkung ist das zu viele Wirkung, also oder unerwünschte Wirkung. Das heißt dann Schwächung der Muskel, die nicht im Zielbereich, zum Beispiel bei, wenn wir im Kehlkopf unterspritzen und wir wollen nur, dass der stimmgebende Muskel schwach wird, dann werden die Schluckmuskeln mit beeinträchtigt.
Über die man dann auch entsprechend aufklären muss. Und man muss da eine gewisse Waage finden zwischen dem, was die Patienten als Beschwerden haben und wir ihnen Gutes tun wollen, und dem, was wir uns unter Umständen auf der anderen Seite dann mit dem Botulinumtoxin einkaufen. Wie müssen wir uns so eine Botulinumtoxin-Injektion vorstellen? Was ist da das beste Setting? Was nimmst du am liebsten für einen Zugangsweg?
Es gibt natürlich mehrere Möglichkeiten. Entweder endolaryngeal, also das heißt der Zugang durch den Mund zu dem Kehlkopf, oder transkutan, das heißt über die Haut vorne, dass man dann durch die Membrane zu den Stimmlippen kommt. Es hängt immer von dem Patienten ab. Meistens fangen wir einmal in Narkose mit einem direkten Zugangsweg zu den Stimmlippen. Für den Arzt ist das der leichteste Weg. Aber natürlich bedeutet das für den Patienten eine Narkose. Wenn das aber bei der ersten Therapiesitzung gut funktioniert hat mit der Dosis und der Patient bereit ist, das auf dem Stuhl probieren zu lassen, dann haben wir entweder durch den Mund oder durch die Haut, also transkutan oder endolaryngeal. Wenn die Patienten dasselbe sehen, wie die Unterspritzung durchgeführt wird, wahrscheinlich auch ein Video vom Kehlkopf sehen während der Unterspritzung, diese Ritualen von den Vorbereitungen und die örtliche Betäubung, das beeindruckt der Patienten und dadurch hilft auch bei der Wirkung der Therapie.
Früher hat man ja gedacht, dass die spasmodische Dysphonie eine psychische Erkrankung ist. Heute wissen wir mehr. Heute wissen wir, dass es zu den fokalen Dystonien gehört, also eine organische, auch eine genetische Grundlage hat. In mancher Literatur wird angegeben, dass zum Beispiel eine Psychotherapie oder eine logopädische Therapie deswegen keinen Sinn macht und es deswegen auch nicht verschrieben wird. Macht eine logopädische Therapie Sinn bei einer spasmodischen Dysphonie?
Ich würde sagen, bei großen Teil der Patienten macht das einen Sinn, sowohl logopädische Therapie als auch psychologische Unterstützung. Man sieht ja schon, normalerweise, die Wirkung der Botulinumtoxin hält längstens für 6 Monate. Und wir haben Patienten, die 1 Jahr oder 1,5 Jahre ohne Beschwerden bleiben.
Und letztendlich kommt es ja auch darauf an, unterstützend zu arbeiten, dass der Patient sich wohlfühlt und in seinem Alltag besser zurechtkommt. Und da spielt die Atem- und die Sprechtechnik, die Stimmtechnik auch eine entscheidende Rolle, obwohl wir eine organische Grunderkrankung haben. Ist eine spasmodische Dysphonie heilbar?
Leider nicht. Es gibt Situationen, wo die Erkrankung gut unter Kontrolle bleibt, aber spontane Heilung ist mir nicht bekannt.
Bei unserer Patientin heute im Phon-O-Ton konnten wir erfolgreich in lokaler Betäubung transoral die Unterspritzung der Stimmlippen auf der einen und einer Taschenfalte auf der anderen Seite durchführen. 2 Wochen später haben wir uns wieder im Phon-O-Ton getroffen. Wie geht es Ihnen jetzt 2 Wochen nach der Injektion?
Sehr gut. Ich genieße es, dass ich wieder sprechen kann, sogar telefonieren. Also auch mit meiner Mama, die leider schwerhörig ist. Also das ist dann immer eine Gratwanderung. Und sie erleichtert mein komplettes Leben im Alltag in jeglicher Hinsicht.
Empfinden Sie Ihre Stimme, wie sie heute ist, jetzt als eine neue Freiheit, vielleicht auch gar wie eine Befreiung?
Ja, also ich spüre das auch emotional. Also man ist nicht mehr gehemmt, wenn das Telefon klingelt. Selber zum Hörer greifen, Bestellungen an der Theke im Supermarkt. Das ist einfach ein ganz anderes Dasein.
Und das heißt, Sie ziehen da jetzt auch positive Energie raus. Das ist eine neue Lebensfreude.
Nur.
Was können Sie jetzt mit Ihrer Stimme machen, was Sie vorher nicht so machen konnten? Worauf freuen Sie sich?
Die Gute-Nacht-Geschichte für meinen Sohn vorlesen.
Gibt es etwas, was Sie sich von den Medizinern wünschen würden, was Behandlung oder Aufklärung angeht?
Ich hätte mir im Vorfeld gewünscht, also auch wenn es bei mir ein traumatisches Erlebnis gab, nicht sofort auf diese Psychoschiene geschoben zu werden. Also da waren Bereiche mit Gesprächstherapie, die haben mir auch unglaublich geholfen. Aber die körperliche Diagnostik ist dann völlig in den Hintergrund geraten. Also wäre ich nicht zufällig ihnen über den Weg gerannt, würde man vielleicht immer noch sagen, naja, bist halt traurig und verkrampfst. Also das ist dann ein bisschen schwach.
Und Sie kommen jetzt in Kombination mit den Botox-Injektionen gut zurecht, oder?
Ja, also mein Wunschtraum wäre, wieder bei Queen in voller Lautstärke mitsingen zu können, aber das ist nach den Sternen greifen.
Da arbeiten wir dran. Welchen Rat können Sie betroffenen Patienten geben?
Ruhig mehrere Ärzte aufsuchen im Vorfeld, wenn man sich unsicher ist. Selbsthilfegruppen wahrnehmen. Also im Internet recherchieren, was in der Nähe angeboten wird. Nicht verzweifeln. Also es gibt wirklich Schlimmeres, das hat mir immer geholfen. Ansonsten jetzt bei den Botox-Injektionen an sich, ich habe ja diesen starken Würgereflex. Da möchte ich mich selber noch mit Autogen im Training beschäftigen, um das in den Griff zu kriegen. Und dankbar sein für das Hilfsangebot. Also ich fühle mich ziemlich privilegiert, dass ich hier in so guten Händen gelandet bin.
Das war Phon-O-Ton, ein Podcast des IZSS der Universitäts-HNO-Klinik Würzburg. Idee und Produktion Fabian Kraus. Würzburg 2021.